Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Nachhaltigkeit hat mittlerweile einen hohen Stellenwert in fast allen unternehmerischen und gesellschaftlichen Fragen eingenommen. Und sie hält auch bei der Geldanlage Einzug. Dabei taucht immer häufiger das Kürzel ESG im Zusammenhang mit Finanzprodukten auf. Das steht für Environment, Social, Governance, also Umwelt, soziale Gerechtigkeit und Unternehmensführung. Was bedeutet das in der Praxis und welche Anlagemöglichkeit für ein gutes Gewissen gibt es überhaupt? Darüber spreche ich heute mit Sven Oertel, Geschäftsführer der Feodis Honorarberatung und Spezialist für Nachhaltigkeitslösungen. Herr Oertel, gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine gab es viele Menschen und Firmen, die sehr viel Geld verdient haben oder sogar noch verdienen. Lässt sich denn ohne Gewissen einfach besser Geld machen?
Naja, zunächst mal scheint es ja einfacher, ohne Ethik oder gesellschaftliche Konflikte seine Investitionsgeschehen zu lenken. Und wir haben ja auch im vergangenen Jahr 2022 gesehen, dass im Bereich Öl und Gas zum Beispiel, was ja ein großer Faktor war an den Märkten, unheimlich viel Geld verdient worden ist. Aber wir können eben ja auch feststellen, dass wir neue Lösungen brauchen und gerade im Bereich New Energy Lösungen brauchen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, ob man nicht seine Gedanken einfach mal umlenkt in Richtung Nachhaltigkeit, weil dort ja auch große Gewinnpotenziale sind. Ne?
Welche Kriterien gibt es denn für ESG oder ESG?
Nun, ESG steht ja für Environmental Social Governance. Das steht für Umwelt, Soziales, Unternehmensführung. Und im Kernbereich wurden 2006 die sogenannten Principles of Responsible Investing von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Ja. Und hier ist es so eine freiwillige Selbstverantwortung, sich dem zu unterwerfen. Und im Kern würden hier die Bereiche genetisch modifizierte Organismen, Kernenergie, zivile Schusswaffen, militärische Waffen, Alkohol, Tabak, Glücksspiel ausgeschlossen werden. Und dem steht es den Gesellschaften frei, sich zu unterwerfen. Aber viele mehr Unternehmen tun das natürlich.
Was heißt das denn für die? Also wenn eine Aktiengesellschaft beispielsweise will, dass sie in nachhaltigkeitsorientierten EFT-Lösungen vorkommt, was muss sie dann tun? Was muss sie beachten?
Das ist ganz interessant und hat sich auch immer interessanter entwickelt in den letzten Jahren. Es werden unheimlich viele Datenpunkte zu ESG-Profil und Bilanz, Leistungskennzahlen, Management-Kennzahlen, Unternehmensführungskennzahlen ausgewertet. Dann werden diese Firmen entsprechend geratet von den jeweiligen Investmentgesellschaften. Und in der Konsequenz entscheidet dann das Ratingergebnis darüber, ob es jetzt Bestandteil in einem Vergleichsindex verbleibt oder aber eben ausgeschlossen wird. Mhm. Und wenn man sich das mal in der Praxis anschaut und mal so als Vergleichswert den MSCI World Index nimmt, dann würde man ja in eine Breite von etwa 1600 Einzeltiteln investieren, wenn man dort rein investiert. Und wenn man einen ESG MSCI World betrachtet von einem namhaften Anbieter, dann wird nach einem solchen Ausschlussverfahren die Breite auf 400 Firmen reduziert, also deutlich.
Ja. Das setzt die anderen wahrscheinlich dann aber auch jetzt allmählich unter Druck, oder? Also weil es hat ja eine negative Aussage gleichzeitig, wenn jemand nicht dazu gehört. Ne?
Ich denke in jedem Fall, denn als Unternehmen muss ich mir dann ja Gedanken darüber machen, wie ich die Kriterien erfüllen kann, um eben doch Bestandteil in einem solchen Index zu bleiben. Ja. Und wenn ich eben nicht in diesen Indexfonds Bestandteil bin, senkt das letztlich ja auch mein Handelsvolumen an den Börsen, also meine Aktiengesellschaft, meine Aktie. Und das Handelsvolumen ist ja auch ein Mitfaktor für die Vergabe zum Beispiel von Krediten, wenn man das dann in der Bewertung betrachtet. Tatsächlich ist es also durchaus interessant für diese Firmen, hier nachzuarbeiten und wirklich sich dem auch anzunähern, um eben dabei zu bleiben.
Wie kommt das denn von Anlegerseite, dass das ESG immer interessanter wird. Also ist das, meinen Sie, tatsächlich ein gesellschaftlicher Wandel oder verkauft sich das einfach besser, macht sich das besser nach außen? Was steckt dahinter?
Naja, im Grunde unseres Herzens tragen wir wohl alle den Gedanken, dass wir Gutes tun wollen. Das ist sicherlich aus Marketing-Gesichtspunkten schon mal ein Aspekt. Aber man kann eben feststellen, dass wir, wenn wir mal Zahlen anschauen, so 2018 gerade mal knapp, naja, noch nicht mal 50 ESG-Produkte hatten, Exchange-Traded Products, ESG-konform. 2019 waren das schon so etwa 60 und tatsächlich 2021, 2022 schon über 350 Produkte, die im ESG-konform arbeiten. Hier ist also ein Wachstum zu verzeichnen und der Markt nimmt das an. Wenn man mal die Zahlen dort anschaut, wo die Investitionsvolumen liegen, dann kann man eben sehen, dass wir 2017 etwa so 70 Milliarden Assets under Management im Markt hatten, ESG-konform. 2019 waren das 100 Milliarden und 2021, 2022 tatsächlich schon 250 Milliarden Assets under Management. Hier ist also ein deutliches exponentielles Wachstum zu sehen.
Ja.
Das ist erkennbar.
Das ist aber teilweise doch schwer zu beantworten. Beispiel Rüstungsindustrie, wo man einfach ganz klar sagen kann, ja, Krieg wollen wir nicht, also fällt das schon mal nicht runter. Wie ist es aber genau mit Friedenssicherung als Argument auf der anderen Seite? So gibt es ja viele Aspekte bei verschiedenen Unternehmen. Wie lässt sich das denn überhaupt sagen, was wirklich in Anführungszeichen gut ist? Was ist denn nun gut?
Das ist hochgradig interessant. Tatsächlich hatte ich vor kurzem erst ein interessantes Gespräch mit einem Mitarbeiter eines großen Rüstungsherstellers hier.
Ja.
Und der hat tatsächlich das genau eben aus dieser Brille mal betrachtet. Und man muss ja eben sehen, das war so seine Antwort, sein Konsens, dass Rüstung tatsächlich ja auch ein Faktor für Frieden ist. Denn ein Land, welches wehrhaft aufgestellt ist, ist halt weniger im Fokus eines Angriffskrieges. Mhm. Und ja, so grotesk das klingt, ist tatsächlich dieser Gedanke vielleicht gar nicht so abwegig. Allerdings nach den Principles of Responsible Investing ist eben Rüstung ein Ausschlusskriterium, ein ganz klares Ausschlusskriterium. Also von daher, wer also hier in dieser Richtung investieren möchte, muss halt eben sich mit diesem Gedanken vielleicht selber auch nochmal auseinandersetzen. Ich finde das genauso interessant bei der Atomenergie.
Ja. Das ist genauso die Frage. Genau. Also da geht es ja jetzt auch bei der Taxonomie darum. Einerseits wird es dann auch unter den jetzigen Umständen eingeordnet als grün. Mhm. Andererseits schreien natürlich viele auf und sagen, wie kann das denn jetzt sein, Atomenergie verglichen? Womit? Das ist es ja auch noch, die Relation oft. Ne?
Klar. Die Frage, die stellt sich eigentlich in der Politik her. Ne? Aber ich denke schon, dass wir uns überlegen müssen, wie wir ja auch als Land handlungsfähig bleiben. Und man muss sich eben überlegen, ja, ich möchte mich vielleicht jetzt den Kriterien unterwerfen. Das ist auch richtig und gut so. Aber vielleicht ist der Übergang ein bisschen moderater gestaltet, besser für die Wirtschaft. Diese Frage stellt sich natürlich, klar. Solange wir noch keine Lösungen haben, die wirklich in der Lage sind, uns vollständig zu versorgen mit alternativen Lösungen, müssen wir vielleicht den Übergang ein bisschen weicher gestalten.
Ja. Sehen Sie das langfristig so ähnlich wie auf dem Energiemarkt, jetzt auch mit Anlagen? Dass, ne, langfristig soll alles nur noch grün sein an Stromproduktion und nicht mehr nur ein Anteil, weil es ganz schön ist oder man wählen kann, dass es bei Anlagen auf Dauer auch darauf hinausläuft?
Naja, ich habe mal nachgeschaut. Ich habe mal geguckt, 1970 waren wir auf dem Planeten so 3,6 Milliarden Menschen. Jetzt liegen wir schon bei 8 Milliarden Menschen. Also wir werden definitiv mehr. Und wir müssen halt auch verstehen als Menschheit, dass wir hier ein geschlossenes System sind. Und wir halt aufpassen müssen, wie wir mit diesem System umgehen. Und das verstehen auch Menschen. Wenn man diese Menschen anspricht im Markt, wie möchtest du dein Investitionsgeschehen ausrichten? Möchtest du es nachhaltigkeitsorientiert berücksichtigen oder ist dir das egal? Dann bekommt man schon deutlich häufiger die Antwort, nein, auf jeden Fall, wenn ich das berücksichtigen kann, möchte ich das auch tun. Das ist für mich ein begrüßenswerter Trend, weil ich glaube, wir müssen da definitiv nachhaltig, langfristig unser Handeln anders ausrichten.
Wenn wir jetzt gerade bei Nachhaltigkeit sind, dann ist es letztlich auch schon im Prinzip der Ansatz, von wem lasse ich mich überhaupt beraten? Was kostet mich das alles? Wer macht das? Da haben Sie ganz spannende Zahlen über das Verhältnis von wirklichen Honorarberatern zu provisionsgetriebenen Beratern. Es gibt kaum Neutralität in Deutschland, nicht?
Ja, also ich kenne den Markt jetzt seit knapp 30 Jahren. Und ich habe mir die Zahlen mal angeschaut. Bei der DIHK, Deutsche Industrie- und Handelskammer, haben wir aktuell etwa 306 Honoraranlageberater zugelassen, auch nach 34H Honoraranlageberatung. Und demgegenüber steht ein Markt von fast 40.000 Vermittlern nach 34F, die sowohl ein Honorar nehmen könnten, wenn sie denn wollten, aber eben auch Provisionen vereinnahmen können. Und da entsteht ein Interessenskonflikt, weil Provisionen durchaus die, die Neigung des Beraters lenken könnten. Ja. Und da ist natürlich bei einem Honoraranlageberater deutlich mehr Transparenz und Neutralität zu finden. Ja. Und gerade bei diesen Produktlösungen, denke ich, ist das sicher auf jeden Fall von Vorteil.
Okay, vielen Dank, Sven Oertel. Also vielfältige Aspekte für nachhaltige Anlagelösungen. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.